Die viel interessantere Frage finde ich eigentlich, ob wir das Konzept kommunizieren.
Nein.
Entschuldigung, hätten Sie einen Augenblick Zeit?
Nein, ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit.
Gut, haben Sie denn einen interessanten Beruf?
Ja, total. Er ist so super interessant.
Dann seien Sie jetzt dabei bei dem neuen Podcast von Patrick Salmen und Jan-Philipp Zimny. Willkürliche Passanten, der Berufe-Podcast.
Juhu, ich freue mich total.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Willkürliche Passanten, dem Berufe-Podcast von Patrick Salmen und meiner Wenigkeit Jan-Philipp Zimny. Bei mir ist heute Lorenz Klönk. Er ist 33 Jahre alt, aus Rothenburg ob der Tauber, und er arbeitet als Goldschmied und Schmuckdesigner. Guten Tag, Herr Klönk.
Schönen guten Tag, vielen Dank für die spontane Einladung. Da haben Sie mich aber gerade in einem schönen Moment erwischt.
Ja, danke, dass Sie die Zeit gefunden haben. In Ihrer Werkstatt in Rothenburg ob der Tauber namens Schmiedestübchen Klönk veranstalten Sie immer wieder Live-Events und Workshops. Führen Sie mich durch so ein Live-Event. Was machen Sie da zum Beispiel?
Ja, wie gesagt, die Schmiedekunst ist etwas, was meine Großeltern schon damals etabliert haben, möchte ich fast sagen. Mein Urgroßvater hat die Schmiederei an sich als Handwerk auch erfunden.
Oh.
Und zum ersten Mal ist es durch Zufall tatsächlich entstanden. Er hat rein zufällig einen Klumpen Gold gefunden und in eine sehr heiße Vulkanmagma fallen lassen und gemerkt, aha, wenn das sehr heiß wird, dann kann ich das scheinbar formen. Und daraus ist Schmuckdesign entstanden. Mhm. Und naja, das haben dann meine Kinder und alle Leute in der ganzen Familie haben das fortgeführt. Und jetzt mache ich den Laden und führe den Bums bei uns. Und genau, wir haben dann gedacht, wir müssen aber ein bisschen weiterdenken. Und wir sehen uns ja auch als Talentschmiede, könnte ich sagen. Und da haben wir gedacht, wir machen natürlich auch viel im Kabarettbereich bei uns. Deswegen haben wir einen kleinen Laden gegründet in der Schmiede, wo wir Kleinkünstler auftreten lassen, Jongleure, Bauchtänzer und auch Klavierkabarett viel anbieten.
Sie erzählen das so lapidar, möchte ich schon fast sagen, dass Ihr Großvater oder Ihr Urgroßvater.
Da fehlt ein Ur, aber es ist okay.
Entschuldigung. Ihr Urgroßvater.
Genau.
Einfach einen Klumpen Gold gefunden hat. Nun, die Legenden aus Rothenburg ob der Tauber erzählen da etwas anderes. Und zwar hat er von seinem Lehrherrn für seine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung einen Klumpen Gold bekommen, der in etwa die Größe seines Kopfes gehabt haben soll, und den dann eingetauscht hat gegen eine Gans, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, richtig. Es war Hungersnot damals, die Ernten waren knapp und auch die Vögel. Da hatte dann mein Urgroßvater die Idee, das einfach gegen diesen Klumpen Gold zu tauschen. Und von dieser Gans konnte er wirklich in minimalsten Portionen das ganze Dorf ernähren für 2 Monate.
Also der steigende und auch, wie in dem Fall, fallende Goldpreis hat schon immer Ihr Handwerk beeinflusst?
Natürlich. Das ist immer von der Inflation abhängig und natürlich betrachten ja viele Leute Gold auch als Wertanlage. Und die haben uns die Bude eingerannt damals, und dann gab es Zeiten, wo man sich auch im Überfluss durchaus gesehen hat und die Leute ihr Gold auch abstoßen wollten. Ne? Sie haben es als Last empfunden. Gerade jetzt heutzutage sehen Sie, der neue Minimalismus, der einkehrt durch Marie Kondo zum Beispiel, die Menschen gelehrt hat, auch wieder mal ein bisschen auszumisten, aufzuräumen. Und die Leute werfen ihr Gold teilweise auf die Straße gerade, weil sie das als Ballast empfinden. Da komme ich ins Spiel. Wir haben gleichzeitig auch einen Goldsammelbetrieb. Das ist, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Kehrmaschine, die über die Straßen fährt, nicht nur im Rothenburg, sondern auch im Ruhrgebiet zum Beispiel, in Bochum, in Wattenscheid und dort die Straßen abfängt und vorm Haus abgefangenes Gold quasi einsammelt.
Ach, das funktioniert auch mit Gold. Ich hatte schon gehört, dass man vom Straßenstaub aus oder aus dem Straßenstaub Platin gewinnen kann, der
genau
in den Katalysatoren von den Autos drin ist. Verwerten Sie dann auch Platin?
Wir verwerten alles. Wir sind ja ein sehr nachhaltiger Betrieb. Also für Gold zum Beispiel verwenden wir auch Holz. Da haben wir einen Mechanismus erfunden, der das gewährleistet, dass quasi Gold in seine kleinsten Bestandteile zerlegt wird. Im Gegensatz zu Gold dann nicht erhitzt wird, sondern gefroren wird und dann zu einer Art Legierung verarbeitet wird. Wir arbeiten mit Papierstaub. Sie haben ja vielleicht auch mitgekommen, dass mittlerweile aus Papierstaub Asphalt gewonnen werden kann, der dann quasi unter die Hauptschicht kommt. Ein sehr guter Bestandteil. Mhm. Gerade jetzt, wo wir in einer Materialknappheit leben. Sie wissen ja, dass Baustoffe knapp werden. Ja. Sand ist ein großes Thema. Sandraub vor allem auch. Beton wird rar. Holz ist rar. Und deswegen versuchen wir Gold eigentlich aus allem zu gewinnen, was wir so finden. Altglas, Biomüll, das geht.
Wie?
Ja, mit so einer investigativen Frage konnte ich jetzt natürlich nicht rechnen. Ich möchte hier auch keine Betriebsgeheimnisse verraten, denn Sie wissen, Industrieraub ist ein großes Thema. Aber wir arbeiten vor allem mit der chemischen Formel H2COK mal 4. mal vier ist ganz wichtig. Und dann haben Sie ja Pi, also den Umfang eines Kreises, und das ziehen Sie quasi, davon die Hälfte ziehen Sie nochmal ab. Und das kommt dann alles in, ja, das kann man sich vorstellen wie ein Thermomix, es ist eine Art Zentrifuge, wo alles auf 8000 Umdrehungen durchgeschleudert wird. Und genau, dann kommen noch drei Bestandteile dazu, die ich hier nicht verraten kann. Mhm. Sie sind Apfelsaft, Zwiebeln und Krötenbeine. Und genau, daraus werden wir dann Gold kreieren. Sie wissen, Material lebt ja, ne? Das ist etwas, was ich immer wieder betone, Material lebt, und wenn Sie Material zentrifugieren, ja, und eine herkömmliche Zentrifuge arbeitet ja mit 18.000 kWp, wir arbeiten allerdings mit 25.000 kWp und das Material ist mitunter so verwirrt über diesen Prozess, dass es sich komplett verändert.
Das kann ich dem Material sehr gut nachempfinden. Was bedeutet kWp?
KWP bedeutet Kilo Wapunz Plöze.
Natürlich. Ja. Sie haben das Thema Tradition schon angerissen. Traditionelles Handwerk hat in unserer modernen Zeit ja allgemein einen schweren Stand. Aber auch heute noch wird geheiratet. Und man kann sagen, denke ich, solange die Leute heiraten, brauchen sie dafür Ringe. Und solange wird es auch das Goldschmiedehandwerk geben. Welche neuen Anlässe werden in Zukunft neben Hochzeiten und der Unterwerfung Mittelerdes auch Ringe benötigen, um ihren Markt zu erweitern?
Ja, das ist eine schöne Frage. Wir hatten früher, haben wir sogar zusammengearbeitet mit einer Partneragentur, um zu gewährleisten, dass auch möglichst viele Hochzeiten entstehen, damit wir natürlich viel Gold abwerfen können. Mittlerweile haben wir einen neuen Sektor gefunden und für uns ausgemacht, auch den Markt mittlerweile als Marktführer erschlossen. Das ist der sogenannte Trennungsring. Trennungsringe haben einen neuen Wert in der Gesellschaft. Sie wissen, alles ist flüchtiger geworden. Die Menschen wollen sich nicht mehr binden. Sie heiraten mitunter vielleicht auch gar nicht mehr, weil sie Angst haben, die Chance ihres Lebens dann vielleicht zu verpassen, etwas Besseres zu finden. Der Mensch sehnt sich nach Möglichkeiten, nach Alternativen. Und jetzt haben wir versucht, mit verschiedenen Agenturen und verschiedenen Promotionsmöglichkeiten das System zu etablieren. Das gibt's auch in manchen Kulturen schon, dass bei Trennungen Rituale stattfinden und dass Menschen sich zur Trennung nochmal einen kleinen Ring anstecken. Das kann auch bei einem flüchtigen Tinder-Date sein. Sie sitzen eine Stunde im Café, sie kennen das, sie merken dann, da ist jetzt nicht so die Bindung. Mhm. Dann trennen sie sich ja wieder.
Ja.
Und um diese Trennung zu manifestieren und zu gewährleisten, dass sie sich definitiv nie wiedersehen in ihrem ganzen Leben, gibt es einen Ring, der mit Hilfe eines Ultraschallsensors gewährleistet, dass man sich nicht näher als 500 Meter in Zukunft begegnen kann. Und genau, diesen Markt haben wir erschlossen. Wir haben auch den Grabring erfunden. Das ist super. Das ist, ne, wie Sie sich vorstellen können, natürlich bei Beerdigungen, da werfen alle Menschen nochmal mit ziemlich viel Gewalt einen Ring ins Gesicht des Toten. Sie kennen ja den Fährmann Charon, ne, der über die Sticks quasi, wenn die Toten in das Reich der Toten geführt wurden, die haben ja Münzen aufgelegt bekommen, auf die Augen, genau. Und auch das versuchen wir wieder zu etablieren. Und arbeiten deswegen auch viele Münzsektor.
Kann ich mir das dann in einem christlichen Zusammenhang als eine Art Trinkgeld für Petrus vorstellen?
Ja, aber wir machen das ja nicht mit Toten, sondern mit lebenden Menschen. Das heißt, wenn sie schlafen zum Beispiel, dann komme ich oder mein Urgroßvater, der lebt noch, kommen und ehe sie sich versehen, zack, haben sie zwei Groschen. Auf der Iris, kann ich sagen, und sind auch verwirrt. Und wenn man verwirrt ist, kauft man vielleicht auch bei Gold24 mal eben nochmal ein oder versucht anderweitig zu investieren.
Da Sie es gerade ansprechen, und zwar gab es da ja in der Vergangenheit diverse Skandale um goldankauf24.de.
Genau.
Wollten Sie uns das vielleicht einmal erklären, was sich da genau im Einzelnen zugetragen hat?
Nein.
Gut. Werden Sie oft überfallen?
In der Vergangenheit vermehrt schon. Wir haben einen Wachhund seit, glaube ich, 3 Monaten. Das ist der Benny. Und der Benny, der ist ein treues Tier, kann ich Ihnen sagen. Der ist ca. 10 Zentimeter groß. Ist ein sogenannter Waliser-Rüde. Und wenn der Sie kuschelig anguckt, da laufen Sie aber weg. Das kann ich Ihnen sagen. Und ja, ansonsten, wie gesagt, wir arbeiten viel mit Laser. Laser ist ein großes Thema, das können Sie sich vorstellen, wie bei Ocean 12, aber auch Ocean 11, wo Menschen reinkommen und zack, bam, Laser. Und dann rennen sie. Sie rennen um ihr Leben und deswegen ist das Gold eigentlich sicher.
Das ist doch beruhigend, das Gold ist sicher. Nun arbeiten Sie nicht nur als Goldschmied, sondern auch als Schmuckdesigner.
Genau.
Da können Sie mir doch sicherlich eine Frage beantworten, die mich schon eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Als Schmuckdesigner, woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
Wir versuchen dann natürlich immer mit den Trends zu gehen, ein Auge zu haben auf die Straße, ne, das ist wichtig. Es gibt natürlich, Mode ist immer eine Wechselwirkung. Ne? Sie haben die große Haute-Couture-Mode, die dann vom einfachen Menschen, ich nenne es mal, ohne das abwerten zu meinen, nachkreiert wird. Sie haben aber auch genau den gegenteiligen Prozess, dass sie Trends auf der Straße, die eher für den vereintlich kleinen Mann eine Rolle spielen, dann von der Modeindustrie aufgegriffen werden und dann zu Haute Couture gemacht werden. Ne? Wir sprechen hier vom Reverse-Prinzip. Und so war es schon immer. Und das versuche ich natürlich auch in mich. Also wir haben zum Beispiel, habe ich eine Schmuckkollektion basierend auf Chips für die Einkaufswagen. Mhm. Ne? Das ist ja etwas, das kennt jeder, das kennt auch der kleine Mann. Und diesen Einkaufswagenchips entsprechend habe ich kleine Broschen kreiert, die Menschen sich um den Hals hängen können. Und praktischerweise haben sie natürlich auch immer einen Einkaufswagenchip dabei, Mode. Und auch gerade die Schmuckwelt muss pragmatischer werden. Der Minimalismus herrscht. Wir brauchen Mode, die mitdenkt. Wir brauchen Mode, die vernetzt. Wir brauchen Mode, die kommuniziert. Und das ist natürlich etwas, ne, wenn wir an Uhren denken zum Beispiel, wenn wir an herkömmlichen Schmuck denken, hat Mode auch dementsprechend eine neue Aufgabe bekommen. Gerade Accessoires müssen mitdenken, müssen mit dem Internet verbunden sein. Also ich denke, mehr brauche ich Ihnen da ja gar nicht zu sagen. Den Rest können Sie sich ja auch erschließen.
Da Sie natürlich auch, wie Sie sagen, Teil der Haute Couture sind, denke ich da gerade speziell an die letzte Modewoche in Mailand zurück, wo Sie ein neues Collier vorgestellt haben, das derart üppig ausgestaltet war, dass es neben dem Model noch von 4 weiteren Sekundärmodels getragen wurde. Was hat Sie dazu bewegt, ein derart gewagtes Schmuckstück zu kreieren?
Ja, Herr Zumni, wir haben ja vorhin über den Minimalismus gesprochen und jede Bewegung braucht ihren natürlichen Antagonisten. Mhm. Das brauche ich Ihnen als Gelehrten und Schriftsteller natürlich nicht erklären. Wir brauchen einen Antihelden und jeder Trend erzeugt einen Gegentrend. Und da haben wir uns gedacht, kommen wir ins Spiel. Wie können wir viel Material verwerten, was andere Leute abgestoßen haben, die sich diesem komischen Minimalismus-Unfug verschrieben haben. Und da haben wir gedacht, wir entwerfen Broschen und Ketten mit einem Mindestgewicht von einer Tonne, die Menschen, die besonders im Mittelpunkt stehen möchten, die zeigen möchten, ich habe es zu was gebracht, mit sich rumschleppen können, mit Dienern, mit anderweitig Unterstellten. Mhm. Und dementsprechend, ja, es ist quasi wie diese modernen Balenciaga-Hoodies, wie Gucci-Sweater und ähnliches. Ne? Die Menschen fahren wieder Maserati, sie fahren AMG. Gerade in der Hip-Hop-Szene ist das sehr verbreitet, da haben wir uns auch inspiriert, wo möglichst viel Zierat mit minimalstem Aufwand präsentiert werden kann und vereint, komprimiert in einem Schmuckstück. Und das verkaufen wir für mitunter durchaus mal 23 Euro. Was vieles heutzutage. Ja, das macht den Anschein, das kostet eine Million, aber wir sind ja quasi wie Bijou Brigitte. Wir versuchen zwischen dem Finanzierbaren, wir möchten nicht noch weiter eine Klassengesellschaft heraufbeschwören, wir möchten, dass Mode alle Klassen vereint, deswegen haben wir auf einer Preisspanne von 1 Euro bis 3 Milliarden Euro eigentlich alles dabei, was Sie brauchen. Für den kleinen Geldbeutel, für den großen Tresor, da finden Sie eigentlich alles, weil wir möchten Mode als verbindendes Element auch sehen. Wir möchten an einer Gesellschaft arbeiten, die auch miteinander kein Neid erzeugt, wo Mode wirklich und gerade Schmuck für jeden Menschen zugänglich sind.
Ihre beeindruckendste Errungenschaft in jüngster Zeit war wohl Ihre Kooperation mit dem amerikanischen Rap-Künstler 2 Chainz. Sie haben eine besondere neue Halskette für ihn designt und seither nennt er sich 3 Chainz. Sind Sie stolz auf diese Errungenschaft oder ist das nur ein weiterer unglaublicher Punkt in Ihrer beeindruckenden Lebensweise?
Ja, da gebe ich zu, das möchte ich mir, diesen Erfolg nicht auf die Fahne schreiben. Das hat damals der Ulf aus dem Marketing angeleiert. Der hat dem 2Chainz damals einfach mal so auf Facebook eine Nachricht geschrieben, ihm ein Bild gezeigt von der neuen Kollektion. Und der 2Chainz hat tatsächlich, 2Chainz, bürgerlich heißt er ja Rüdiger Schlötz. Rüdiger Schlötz lebt in Chicago. Hm. Er macht Battle Rap. Viel, kommt eigentlich aber aus dem Schlager. Und der hat dann angefangen durch Zufall und das hat dann Mechanismen entwickelt, die konnte sich keiner vorstellen. Es war eine geteilte Instagram-Story und unser Laden konnte sich vor Anfragen tatsächlich kaum retten. Darauf sind auch viele andere Rapper tatsächlich damals angesprungen, zum Beispiel der Wolf, falls Sie den noch kennen, und Oliver Petzokatz, Oli P., Das hat dann auch nochmal etwas bewirkt, weil das ja auch gerade zwei der, ja, ich möchte sagen, in Deutschland furchteinflößendsten Rap-Kombattanten sind. Und das hat uns in diesem Segment natürlich ein gewisses Image auch beschert, was aber leider dann eben dazu führte, dass viele Assis auch zu uns gekommen sind, ja, also wirklich viele, wo man sich gedacht hat, ja, prekär. Weiß ich nicht, ob das unserem Image so gut tut. Deswegen haben wir dann relativ schnell versucht, mit 3Chainz den Kooperationsvertrag aufzulösen, gerade auch mit Oliver Petzokatz und mit dem Wolf und versucht dann doch wieder einen anderen Musikmarkt zu erschließen für unser Image. Und seitdem arbeiten wir mit der Death-Metal-Band Voltomer zusammen. Und die machen ja Texte, wo sie eh nichts verstehen. Das tut uns kein Abbruch.
Ich möchte nochmal auf das Thema Gold als Arbeitsmaterial zurückkommen. Mhm. Gold ist ja bekanntlich ein eher weiches Metall. Schauen da manchmal andere Schmiede verächtlich auf sie herab?
Ja, klar, doch. Gerade die Aluminiumindustrie, gerade die die Blechschmiede, Sie kennen die Blechschmiede, die ja, oder die Titanschmiede, ne? Also gerade die gucken manchmal und denken, ach, was ihr hier macht, das machen wir ja mit dem linken Zeigefinger, ne? Mhm. Also da brauchst du ja gar keine Ausbildung eigentlich für. Gold kann ja jeder biegen und aber das, nö, da sehe ich auch viel Neid im Spiel. Mhm. Aber
wie gehen Sie damit um?
Wir hatten früher eine reine Holzschmiede, die ist gescheitert, die ist verbrannt tatsächlich. Die Holzschmiede. Ja, ich weiß auch, da haben wir uns ein Ei ins Nest gelegt, das kann ich Ihnen aber sagen. Auch die Papierschmiede ist abgefackelt, also was uns schon alles abgefackelt ist, ne? Mhm. Das kann ich Ihnen sagen. Und da ist Gold durchaus sehr, sehr sicher.
So erklärt sich dann natürlich auch die gut 500 Meter freie Fläche um ihre Werkstatt herum.
Genau. Ulf hatte damals noch eine Baumwollschmiede, die ist uns auch abgefackelt. Also was kann ich Ihnen sagen? Da ist vieles im Argen gewesen damals. Aber ich sage immer, das ist das Schöne aus Fehlern, an Fehlern. Man lernt daraus für die Zukunft und dem haben wir auch keine Baumwollschmiede mehr.
Herr Klönk, wenn Diamanten, mit denen Sie ja auch arbeiten, so wertvoll sind, warum schleift man dann von ihnen Material ab?
Ja, da erwischen Sie mich aber auf dem falschen Fuß, kann ich Ihnen sagen. Das ist eine Frage, die ich mir auch schon immer gestellt habe. Nein, Sie haben ja bei einem Schleifungsprozess, ne? Mhm. So wie bei einem Fräsprozess, so wie bei einem Stanzprozess, ein gewisses Abfallmaterial. Mhm. Das sind feinste Partikel, Moleküle, wirklich staubähnlich, fast schon transparent, die Sie nicht sehen. So, dann haben wir aber jetzt noch jemanden eingestellt, das ist die Sibylle. Mhm. Und Sibylle ist eine Göttin am Kehrblech. So, und wenn die Sibylle einmal loszieht mit ihrem Kehrblech nach einem soliden Schleifungsprozess, sammelt sie die feinen Partikel an, ja. Diese Partikel werden wieder zusammengetan, dann haben wir noch neben der herkömmlichen Zentrifuge, die mit 34.000 KMP arbeitet, eine KMP, mein Lieber.
Oh, Verzeihung.
Ja, den Fehler machen viele. Da haben wir neben dieser Zentrifuge einen klassischen Bunsenbrenner. Mhm. Auf Englisch sagt man ja Bunsenburner. Und der Bunsenburner, der dient dazu, dass wir eine kleine Säure herstellen, die dann über diesen Staub gelegt wird und durch den Dampf, der daraus entsteht, entwickeln wir ein vollkommen neues und noch hochwertigeres Material als Rheingold. Wenn wir das nämlich dann durch einen Säkularisierungsprozess und einen Schlözprozess nochmal in einem, wie erkläre ich das für den Laien, quasi nochmal gegenpressen, ja, Dann geht's ab. Mhm. Dann wird's lit. As fuck.
What? Können Sie uns den Namen dieses unglaublichen Materials verraten, das Sie da gerade beschrieben haben?
Ja, das ist Cytrapri 4000. Cytrapri 4000, wie gesagt, ist keine klassische Legierung, wie Sie das kennen. Ja, es ist eine Diffusion.
Eine Diffusion.
Passen Sie auf. Ja. Wir haben dieses Material. Wir haben es gewonnen, ja, in einer Art, ich weiß nicht, ob Sie noch aus dem Biologieunterricht vielleicht das endoplasmatische Retikulum kennen.
Ja, das ist das Kraftwerk der Zelle.
Das ist das Kraftwerk der Zelle. Und dieses Kraftwerk, ja, mit dem arbeiten wir gezielt, filtern es heraus aus Chlorophyll, durch Photosynthese, ja. Sie wissen ja, Photosynthese, das sind Blätter, dann kommt Sonne drauf,
ja,
und die Blätter photosynthisieren dann und machen Sachen.
Welche Sachen?
Ja, das brauche ich Ihnen ja nicht erklären. So. Also das können Sie sich ja mit gesundem Menschenverstand, können Sie natürlich. Sich das natürlich herleiten. Natürlich. Ja, was soll ich Ihnen da jetzt was erzählen? Das ist ja. Und genau, durch diese biologischen und chemischen Prozesse können wir gewährleisten, dass das Material weiterlebt.
Herr Klönk, führen Sie mich und unsere HörerInnen doch durch einen ganz normalen Arbeitstag. Wie beginnen Sie Ihren Tag? Was machen Sie über den Tag und wie sieht das Ende aus?
Ja, meistens läuft es so, dass ich um 6 Uhr morgens die Schmiede aufschließe. Mhm. Ne? Wir haben da eine Tür. Und
ganz klassisch,
Genau, ganz klassisch, wie auch in der Industrie oder
in jedem Haus.
Im Einzelhandel oder zum Beispiel in Häusern.
Ja.
Privathäuser arbeiten mit Türen. Genau, da gehe ich rein, dann mache ich erstmal Kaffee. Und wenn der Kaffee durchläuft, gehe ich einmal kurz die Briefe vom Vortag durch, schreibe E-Mails, ne, da ist auch gerade noch mit den Kooperationsverträgen immer noch relativ viel zu machen. Dann beantworte ich Fan-Mails. Ja, wir haben sehr viele Fans mittlerweile und da setze ich mich auch persönlich noch immer 2 Stunden hin, schreibe handschriftlich zurück. Während das alles passiert, ist der Kaffee dann noch durchgelaufen, dann kommen Ulf, Sibylle und Rüdiger und dann machen wir eine Teambesprechung. Ne? Wir arbeiten da viel mit großflächigen Projektionen, wir arbeiten viel mit klassischen, wie heißt das nochmal, diese kleinen Täfelchen, wo sie was draufschreiben, wo sie es dann wieder abwischen können.
Schiefertafeln?
Nein, diese moderneren.
iPads?
Ach, ist es ja auch egal. Nein, Marmor. Genau, Marmor. Wir arbeiten viel mit Marmor. Genau, ich
wesentlich moderner als Schiefer natürlich.
Genau, ich verlese dann immer jeden Tag 3 Thesen und klopfe die an, Marmor. Und dann machen wir eine kurze Teambesprechung und dann geht's auch schon an die Schmiede, sage ich immer, ne? Wie gesagt, der Rüdiger wirft die Schmiede dann einmal an. Der versucht das alles dann auf seine 3000 Grad zu bringen. Dann gucke ich, was ist vom Vortag noch, was muss geschmiedet werden. Manchmal haben wir noch Altmaterial, was rumliegt. Mhm. Sie wissen gerade gerade Stahl zum Beispiel, aber auch Zöliamid darf nicht länger als 24 Stunden ruhen. Mhm. Dann nehme ich meistens die Zöliamid-Stangen und werfe die einmal ins 3000 Grad heiße Magma, hol die dann wieder raus und klopfe sie erstmal weich, um wieder zu gewährleisten, dass wir eine gewisse Biegsamkeit haben. Mhm. Und genau, den Rest macht der Rüdiger, da bin ich auch gar nicht so eingewiesen in die Prozesse. Ich bin dann wirklich eher für das Feintuning zuständig, setze mich dann hinterher an die Rohlinge und diese Rohlinge verarbeite ich dann zu hochwertigem Schmuck. Und da habe ich Schablonen, da habe ich gewisse Vorlagen. Aber das meiste, sage ich Ihnen, entsteht spontan aus einem Impuls heraus in meinem Kopf. Ich bin Freigeist, ich lasse mich nicht auf Konventionen beschränken. Mhm. Ich habe spontane Eingebungen, die versuche ich gezielt in meine Mode, die für mich sprechen muss. Ja, die charakterisiert mich, die bin ich. Ich stehe dafür mit meinem Namen, da entsteht sie. Und das macht diese Schmiedekunst einzigartig. Deswegen ist es auch kein Handwerk, deswegen ist es Kunst.
2019 sind Sie leider in die Kritik geraten, da Sie industrielle Abwässer aus Ihrer Schmiede ins Grundwasser geleitet haben und so ja eine Vielzahl von Menschen in Rothenburg ob der Tauber gefährlichen Stoffen ausgesetzt haben. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das, da muss ich zustehen. Das ist etwas, was ich gemacht habe. Und
war das eine bewusste Entscheidung?
Es war eine bewusste Entscheidung. Persönlich hasse ich Delfine und allerlei Getier, was im Meer und in Flüssen herumschwimmt. Gerade bei uns in Rothenburg an der Tauber, da hatten wir das Problem.
Da hatten Sie das Problem von Delfinen im Grundwasser.
Genau, wir hatten sehr viele Delfine, wir hatten Orcas, wir hatten Welse vor allem und auch Clownsfische. Und das ist ja etwas, womit Sie bei uns nicht rechnen. Und die Tiere haben die heimischen Arten bedroht. Mhm. Und da habe ich gedacht, wenn ich da gezielt Giftmüll ins Grundwasser kippe, ins Meer ableite, ins Rinnsal fließen lasse, kann ich das Problem vielleicht auslöschen. Mhm. Persönlich mag ich auch die Welt an sich nicht so gerne. Mhm. Finde Natur nicht gut. Wie gesagt, ich bin großer Freund von Material, was nicht aus der Natur kommt, außer Holz. Aber auch auf Bäume bin ich im Prinzip wütend. Deswegen möchte ich, dass sie verschwinden. Ja, ich will nicht, dass die Menschheit Sauerstoff bekommt, dass wir eine Nachhaltigkeit schaffen für diesen Planeten. Und persönlich aus dieser Aversion gegen Bäume, gegen Delfine und allerlei Getier habe ich das für mich entschieden. Menschen haben das kritisiert, was ich aber wiederum als Populismus empfunden habe. Und da wollte ich auch einfach ein bisschen provozieren. Gebe ich durchaus zu. Mhm. Aber hat eigentlich, jetzt keinen Abbruch getan, wie gesagt, wir.
Sie wurden dann natürlich im Nachgang dieser Aktion von UmweltschützerInnen und diversen PolitikerInnen verteufelt, aber natürlich auch gerade von ihren Fans als Held gelobt, der Probleme angeht, die sonst niemandem überhaupt bewusst sind.
Genau.
Und dass sie provozieren wollen, auch ganz bewusst, merkt man dann natürlich schnell, denn sie haben dann ein Album veröffentlicht, ein Musikalbum unter dem Titel Delfine im Grundwasser, nein danke.
Ja, so haben sie aber den Titel falsch gesagt, es war Delfine im Grundwasser, ich sage nein.
Natürlich, ich entschuldige mich dafür. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute bei mir waren, Herr Lorenz Klönk. Ich wünsche Ihnen für Ihre weiteren Unternehmungen, die ja sehr vielfältig sind, wie ich heute erfahren durfte, alles Gute und gut Schmied.
Danke, das war ein wunderschönes Schmiedeinander mit Ihnen. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Zimny, und bis bald.
Tschüss. Bis bald.